Auch guten Morgen zunächst. Guten Morgen. Auch wenn die meisten von euch noch nicht gepredigt haben oder nicht gepredigt haben, glaube ich, könnt ihr trotzdem nachempfinden, dass ich mit einer anderen inneren Verfasstheit am Morgen hier zu dem Gottesdienst komme, wenn ich zum Predigen dran bin, als an einem Sonntag, wo ich halt einfach da bin. Und das ist für mich immer besonders interessant, was ich am Morgen in meiner stillen Zeit lese. Und ich habe es auswendig gelernt, aber ich spiegel doch ein bisschen. Habe ich heute Morgen Psalm 9 gelesen. Ich lese sonntags immer einen Psalm in meiner stillen Zeit. Und da habe ich im Vers 9, Vers 11, hat mich da ganz, ganz besonders angesprochen. Auf dich vertrauen, die deinen Namen kennen. Denn du hast nicht verlassen, die dich suchen, Herr. Und das war mir eine sehr große Ermutigung für den Dienst, weil ich muss euch sagen, da ist bei mir immer viel Zittern und Zagen, vor allen Dingen auch deshalb, weil ich immer die Sorge habe, dass ich ja nichts Falsches sage. Ja, denn das wäre für mich furchtbar, wenn ich etwas sagen würde, was einen, es reicht einer, auf Abwege geraten würde. Letzten Sonntag wurde bereits gesagt, dass ich im Johannesevangelium weitermache. Ich habe mir da jetzt nichts anderes einfallen lassen, als ich mit Elia angefangen habe und fertig gemacht habe. Und heute ist der Text aus Johannes 6 das Thema, das heißt der Grundtext für diese Predigt. Ich lese natürlich nicht die Vers, was ist das, 22 bis 59, sondern ich habe da einen Teil herausgesucht, auf den ich besonders eingehen möchte. Und den lese ich jetzt euch. Johannes Kapitel 6, Abvers 28. Elberfelder Übersetzung. Da sprachen sie zu ihm, was sollen wir tun, damit wir die Werke Gottes wirken? Jesus antwortete und sprach zu ihnen, dies ist das Werk Gottes, dass ihr an den glaubt, den er gesandt hat. Da sprachen sie zu ihm, was tust du nun für ein Zeichen, damit wir sehen und dir glauben, was wirkst du? Unsere Väter aßen das Manna in der Wüste, wie geschrieben steht, Brot aus dem Himmel gab er ihnen zu essen. Da sprach Jesus zu ihnen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, nicht Mose hat euch das Brot aus dem Himmel gegeben, sondern mein Vater gibt euch das wahrhaftige Brot aus dem Himmel. Denn das Brot Gottes ist der, welcher aus dem Himmel herabkommt und der Welt das Leben gibt. Da sprachen sie zu ihm, Herr, gib uns alle Zeit dieses Brot. Jesus sprach zu ihnen, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, wird nicht hungern und wer an mich glaubt, wird nie mehr dürsten. Aber ich habe euch gesagt, dass ihr mich auch gesehen habt und nicht glaubt. Zum Schluss werde ich dann noch ab Vers 60 auf ein, zwei Verse eingehen, aber die lasse ich jetzt gerade mal im Moment. Es geht also um die sieben sogenannten Ich-Bin-Worte Jesu im Johannesevangelium. Zunächst einmal einige einleitende Gedanken. Die Frage ist, warum sind diese Worte eigentlich so zentral, so bekannt? Jesus hat ja nicht nur einmal Ich bin gesagt, sondern oft, zum Beispiel Matthäus 10, Vers 5, Ich bin nur gesandt zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel. Diese sieben Ich bin-Worte, die kommen nicht im ganzen Neuen Testament vor, sondern nur im Johannesevangelium. Und wir wissen, dass das Johannesevangelium von Johannes so geschrieben wird, dass Jesus als der wahre Gott im Mittelpunkt steht. Matthäus, ich wiederhole das kurz, ist er der Löwe von Juda, der König Israels, im Markus der Knecht Gottes. Im Lukasevangelium ist er ganz Mensch, im Johannesevangelium aber ganz Gott. Und wenn ein Text nur in einem Evangelium vorkommt, dann nennt man das Sondergut. Und das ist auch hier der Fall. Die Worte, diese Ich-Bin-Worte, sind nicht nur eine wichtige Selbstoffenbarung Jesu für uns Menschen, sondern auch ein Manifest, ein Programm, das seinem Kommen als Mensch auf dieser Erde zugrunde liegt. Und dazu teilt er sich auf eine allegorische Weise seinen Zuhörern mit. Das heißt, abstrakte Begriffe werden mit leicht verständlichen Bildern aus dem Alltag erklärt. Fassen wir diese 7 Worte zusammen, dann wird deutlich, wir alle brauchen Jesus dringend, ja geradezu am allerdringendsten, um dem sicheren Tod zu entgehen. Und das ist auch das Thema dieser Reihe, dieser Predigtreihe, und ich personalisiere das. Du brauchst Jesus Christus, um dem sicheren Tod zu entgehen. Was meine ich mit dieser Aussage? Wir müssen alle sterben. Also jetzt mal abgesehen, dass die Entrückung vielleicht zu unserer Lebzeit, also bei mir vielleicht weniger, aber die Generation nach mir, wir müssen alle sterben, aber wir sind trotzdem nicht tot. Was geschieht beim Sterben ist, dass der vergängliche Körper von der unvergänglich ewig lebenden Seele und Geist getrennt wird. Ich habe euch ja mal erzählt, dass ich auf der Intensiv öfters dabei stand, als ein Mensch starb und ich das gesehen habe am Monitor, wenn dann die Nulllinie kam und sofort hat man gemerkt, im Gesicht, da hat sich etwas verändert. Da ist, ich sage es mal in Anführungszeichen, jemand ausgezogen. Dieses Sterben kann man auch als Tod bezeichnen und das hat sogar das wird sogar von der Bibel bestärkt. Man könnte das als ersten Tod bezeichnen, denn in der Offenbarung, ganz am Ende, da ist von dem zweiten Tod die Rede. Offenbarung 20,14, und der Tod und der Hades wurden in den Feuersee geworfen. Das ist der zweite Tod, der Feuersee. Und wenn jemand nicht geschrieben gefunden worden ist in dem Buch des Lebens, so wurde er in den Feuersee geworfen. Der zweite Tod. Davor allein bewahrt uns der Glaube an Jesus Christus. Alle 7 Worte beginnen mit Ich bin. Fleißige Bibelleser, die wissen, wo das seinen Anfang genommen hat. Im Buch Exodus oder zweites Buch Mose, da ist von der Berufung des Moses die Rede. Mose war ein Adoptivsohn der Pharao-Tochter, sollte mal später den Thron erben, hat aber einen Ägypter erschlagen und es wurde bekannt, er musste fliehen und war dann in Midian, also ist praktisch das Ausland, und hat dort bei einem Unterschlupf gefunden, deren Tochter hat er geheiratet und 40 Jahre lang hat er die Schafe gehütet. Eines Tages ist er in der Wüste und da brennt ein Dornbusch, aber verbrennt nicht. Er tritt näher und dann hört er die Stimme. Da erschien ihm der Engel des Herrn in einer Feuerflamme mitten aus dem Dornbusch. Und wenn im Alten Testament Engel des Herrn steht, dann ist es immer eine Offenbarung Jesu Christi, der Engel des Herrn. Mose aber, und jetzt komme ich gleich zu Vers 13, Gott sagt, ich schicke dich nach Ägypten, du musst das Volk befreien. Mose sagt zu Gott, siehe, wenn ich zu den Söhnen Israel komme und ihnen sage, der Gott eurer Väter hat mich zu euch gesandt, und sie fragen, was ist sein Name, was soll ich dann zu ihnen sagen? Da sprach Gott zu Mose, ich bin, der ich bin. Dann sprach er, so sollst du zu den Söhnen Israel sagen, ich bin, hat mich zu euch gesandt. Und Gott sprach weiter zu Mose, du sollst zu ihnen sagen, Jahwe, der Gott eurer Väter, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs hat mich zu euch gesandt. Das ist mein Name in Ewigkeit und das ist meine Benennung von Generation zu Generation. Also wir haben 4 Namen in diesem kurzen Text eigentlich. Der Engel des Herrn, da sprach Gott, der zweite, ich bin, der ich bin, der dritte und Jahwe, der vierte. was hier so im Alten Testament undeutlich, gar nebelig daherkommt, kristallisiert sich glasklar mit dem Kommen Jesu im Neuen Testament. Und zwar 1000 Jahre später ungefähr. Und sein Auftrag, der Auftrag Jesu, ist derselbe. Durch Mose hat er Israel aus Ägypten gerettet und in die Freiheit geführt. Und im Neuen Testament errettet er ebenso, aber in einem weit, weit größeren Ausmaß. Damals verließen, ich weiß es nicht, 600.000 Gemusterte gab es. Ich habe halt eine Zahl, 1,5 Millionen Juden das Land und alle gingen mit. Heute ist das anders. Alle Menschen weltweit können diese göttliche, von Christus geschaffene Errettung in Anspruch nehmen, können mitkommen, wenn sie denn wollen. Ich bin, der ich bin. Ich habe mir überlegt, wie könnte man denn das noch umschreiben? Zum Beispiel fest, beständig, verlässlich, vertrauenswürdig, treu, wahrhaftig, unveränderlich, ewig. Ich bin, der ich bin. Das trifft auf Christus zu im Verhältnis zu uns, aber nicht nur. Das gilt genauso für sein Wort. Beide sind untrennbar miteinander verbunden. Das heißt also, wir können uns absolut in jeder Lebenslage auf ihn, unseren Herrn, und sein Wort verlassen. Er ist selbst dann noch vertrauenswürdig, wenn er unsere Wünsche nicht eins zu eins erfüllt. Und die sieben Worte machen auch deutlich, Jesus gab den Menschen zu essen, aber er ist vor allen Dingen das Brot. Jesus gab den Blinden das Augenlicht, aber er ist das Licht. Und Jesus weckte Tote auf, aber er ist die Auferstehung und das Leben. Aber jetzt zu dem Predigttext. Versuchen wir uns einmal diesen Kontext vorzustellen. Den Tag zuvor war, das lesen wir alles auch noch im Kapitel 6 am Anfang, von Johannes, war die Speisung der 5000 Männer, kommen die Frauen und Kinder noch dazu. Und in der Nacht ging Jesus auf den See und hat seine Jünger unterstützt, die gegen einen gewissen Wind ankämpfen musste, wo sie da am Rudern waren. Am folgenden Tag nun sucht die Menge Jesus und schlussendlich finden sie ihn. Und als sie ihn jenseits des Sees gefunden hatten, sprachen sie zu ihm, Rabbi, wann bist du hierher gekommen? Da dachte ich, was eine scheinheilige Frage. Als wenn die Leute das interessieren würde, wann Jesus angekommen ist. Also die richtige Antwort wäre gewesen, ja, heute Morgen, kurz nach Sonnenaufgang oder so. Ja. Aber das ist eine sehr, sehr scheinheilige Frage. Vorausgegangen dieser scheinheilige Frage ist, das steht im Vers 14, als nun die Leute das Zeichen sahen, das Jesus tat, sprachen sie, dieser ist wahrhaftig der Prophet, der in die Welt kommen soll. Ah, jetzt glauben sie an Jesus, weil er Brot vermehrt hat. Da nun Jesus erkannte, dass sie kommen und ihn ergreifen wollten, um ihn zum König zu machen, zog er sich wieder auf den Berg zurück. Nun, die Antwort Jesu darauf war entlarvend. Jesus antwortete und sprach zu ihnen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ihr sucht mich nicht, weil ihr Zeichen gesehen, sondern weil ihr von den Broten gegessen habt und gesättigt worden seid. Die Bäcker, Land auf, Land ab, wären arbeitslos geworden, aber eine beständige Brotvermehrung, das wäre es doch gewesen. Warum tritt Jesus diesem Denken entgegen? Auch hier können wir ganz vorne anfangen. Die Schöpferordnung Gottes für uns Menschen lautet, die Schöpfung zu bebauen und zu bewahren. Bebauen heißt ja anbauen und anbauen heißt davon essen. Und ihr wisst ja, als wir noch im Westen da von Eddenheim gewohnt haben, da hatte ich einen kleinen Garten. Ich hatte Ich war immer der Überzeugung, dass das, was ich selber gezogen habe und was da in meinem Garten gewachsen ist, ganz einfach besser geschmeckt hat als das Gekaufte. Aber weit wichtiger ist, dass ein permanenter Brotfluss niemand in den Himmel bringt. Und Jesus präzisiert nun seine Aussage, indem er sagt im Vers 27, wirkt nicht für die Speise, die vergeht, sondern für die Speise, die bleibt ins ewige Leben, die der Sohn des Menschen euch geben wird. Diesen hat der Vater Gott beglaubigt. Und wirken heißt im Grundtext nicht arbeiten, sondern beschaffen, annehmen, sich aneignen. Und zwar als Geschenk. Und das fällt den Juden schwer. Denn sie sind nicht nur gewohnt, die guten Gesetze Gottes zu halten, sondern auch nicht die in die Hunderte gehende Überlieferungen der Väter. Nun wollen sie es noch genau wissen und deshalb fordern sie von Jesus eine Arbeitsbeschreibung. Sie sagen nämlich, was sollen wir tun, damit wir die Werke Gottes wirken? Jesus antwortete und sprach zu ihnen, dies ist das Werk Gottes, dass ihr an den glaubt, den er gesandt hat. Glauben. An Jesus Christus glauben. Und man mag es kaum glauben, aber diese Zuhörer, die erdreisten sich, möchte ich schon fast sagen, und sagen zu ihm, was tust du nun für ein Zeichen, damit wir sehen und dir glauben? Was wirkst du? Nun, eine solche Frage bezeichne ich als sinnlos. Denn die meisten werden vermutlich das Brot, nenne das jetzt mal das Brotwunder, die Brotvermehrung, mit angesehen haben und von dem Brot gegessen haben. Und trotzdem fordern sie von Jesus ein erneutes Zeichen. Sinnloses Fragen ist immer ein Zeichen von Unglauben. Und ich habe das jetzt nicht näher studiert, aber für mich ist diese Aussage Jesu in Matthäus 7, Vers 6, dass wir die Perle nicht vor die Säue werfen sollen, das geht in diese Richtung. Wenn Menschen sinnlos fragen, zum Beispiel kann Gott einen Stein machen, den er nachher nicht mehr tragen kann, ja? Das ist einfach nur hirnlos. Ja? Und das ist ein Zeichen des Unglaubens. Und dagegen ist kein Kraut gewachsen. Die Menschen, die Jesus zugehört haben, sind lupenreine Materialisten. Nur auf das Diesseitige bedacht, denen das Innere, das eigene innere Leben, das Herz, das Seelenheil, achtern vorbeigeht. Erstaunlich, wie langlebig eine solche Einstellung ist. Denn Geistesverwandte dieser Altvorderen gibt es heute, und zwar mehr denn je. Die Juden sagen nun zu Jesus, unsere Väter aßen das Manna in der Wüste, wie geschrieben steht, Brot aus dem Himmel gab er ihnen zu essen. Da sprach Jesus zu ihnen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, nicht Mose hat euch das Brot gegeben aus dem Himmel, sondern mein Vater gibt euch das wahrhaftige Brot aus dem Himmel. Zur Zeit Jesu war das Alte Testament die Grundlage jüdischen Glaubens und der Tradition. 1000 Jahre bereits, ungefähr. Und nun kommt da einer, der an den Grundfesten dieses Fundaments rüttelt. Dabei hat Jesus das Alte Testament nicht ersetzt durch eine neue Lehre, sondern weitergeführt, ja, es geradezu erfüllt. Und das sagt er auch in Matthäus Kapitel 5, meint nicht, dass ich gekommen bin, das Gesetz und die Propheten aufzulösen. Ich bin nicht gekommen, aufzulösen, sondern zu erfüllen. Das heißt also, das Manna, das die Vorfahren in der Wüste gegessen haben, war Realität. Aber in einem weitergeführten Sinne ist es ein Typus auf den kommenden Messias. Das gilt nicht nur in diesem Fall, sondern das Alte Testament. Im Alten Testament gibt es viele Beispiele, die das deutlich machen. Ich bitte euch einmal etwas Unvorstellbares vorzustellen. Ein riesiger Trichter, wo alle Worte des Alten Testaments hineingeschüttet werden können. Und wir wissen ja, ein Trichter verjüngt sich nach unten Und jetzt ist meine Frage, was glaubt ihr wohl, was bei Haarfein, dem letzten Stückchen dieses Richters Haarfein, was glaubt ihr, was da herauskommt? Hat jemand eine Ahnung? Sozusagen die Quintessenz des Alten Testaments. Das, was da rauskommt, ist Jesus Christus. Jesus Christus. Jesus Christus ist das Zentrum nicht nur des Alten Testaments, sondern auch der gesamten Bibel. Und wir sehen ihn sowohl im Alten als im Neuen Testament beständig in Aktion. Wir haben es natürlich weitaus einfacher als die Juden, denn sie blickten in eine unklare Zukunft, während wir im Rückblick die Geschichte vollendet sehen. Denn das Brot Gottes ist der, im Vers 33, welcher aus dem Himmel herabkommt und der Welt das Leben gibt. Da sprachen sie zu ihm, Herr, gib uns alle Zeit dieses Brot. Was eben auffällt, wie weit die Worte Jesu und der Wunsch der Zuhörer auseinanderklaffen. Jesu Angebot, das Brot des Lebens zu geben, und die Zuhörer mit dem Manna der Vorväter, das man morgens auflesen kann und nicht dafür arbeiten muss im Hinterkopf, denken nur an das Sattwerden. Übrigens, die Frau am Jakobsbrunnen ist eine interessante Parallele. Im Johannes Kapitel 4, da spricht die Frau zu Jesus, Herr, gib mir dieses Wasser, damit mich nicht dürstet und ich nicht hierher kommen muss, um zu schöpfen. Also die hatte den gleichen praktischen Gedanken, ja. Ich habe gar nichts gegen ein gewisses Maß an Pragmatismus. Aber bei allem praktischen Handeln sollte auch der Verstand, die Vernunft eine Rolle spielen. Weil das bei den Zuhörern nicht der Fall ist, entgeht ihnen der Kern der Botschaft Jesu. Er kam nicht, um sie täglich satt zu machen, sondern um das wirkliche, ewige Leben zu geben. Konkret heißt das in Vers 35, Jesus sagt, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, der wird nicht hungern und wer an mich glaubt, wird nimmer mehr dürsten. Das hat natürlich nichts mit einem physischen Hunger und Durst zu tun, das ist deutlich. Sondern Hunger und Durst steht hier für eine tiefe Sehnsucht in uns allen. Denn wir wurden für das Paradies geschaffen. In der Gemeinschaft mit dem Schöpfer herrsche die absoluteste Form von Frieden, Harmonie und Glückseligkeit. Und das alles ging verloren durch den Sündenfall. Aber die Sehnsucht ist uns geblieben. Dem Allmächtigen Gott sei Dank, dass er in Jesus Christus eine Möglichkeit geschaffen hat, wo wir zu diesem Anfangszustand zurückkommen können, nicht äußerlich, aber in unserem Herzen. Deshalb können wir, die wir von dem Himmelsbrot gegessen haben, im Frieden mit Gott und mit uns selbst leben, bei allem Schrecken und Elend dieser Welt. Was für ein Vers, dieser Vers 36. Aber ich habe euch gesagt, dass ihr mich gesehen habt und nicht glaubt. Welch eine ernüchternde Erkenntnis ist doch diese Zusammenfassung Jesu. Welch eine Tragik. So nah dran und doch umsonst wegen dem Unglauben. Daran hat sich bis heute nichts geändert. Obwohl Jesus seine Zuhörer kannte und wusste, schon vorher wusste, dass sie ihm nicht glauben würden, hat er ihnen trotzdem alles erklärt. Ich habe mir die Frage gestellt, warum hat er sie nicht alle vom Hof gejagt, mit der Bemerkung, ihm seine Zeit nicht zu stehlen. Aber es gehört zu den Prinzipien biblischer Evangelisation, dass jeder Mensch eine Chance haben soll, sich zu entscheiden. Entweder zu bleiben, wie er ist, oder durch den Glauben an Jesus Christus ein Kind Gottes zu werden. Es mag sein, dass einige Zuhörer da waren, die bei der Brotvermehrung nicht dabei waren. Und die haben das zum ersten Mal gehört. Das ist auch möglich. Bei mir hat es auch eine Weile gedauert, bis ich mich bekehrt habe und nicht, als ich das erste Mal gehört habe, dass eben eine Bekehrung nötig ist. Noch zu Vers 60 ein Sprung. Die beiden grundsätzlichen Reaktionen auf die Verkündigung des Wortes Gottes sind konstant geblieben. Da heißt es, viele von seinen Jüngern, die es gehört hatten, sprachen, die Rede ist hart, wer kann sie hören? Von da an gingen viele seiner Jünger zurück und gingen nicht mehr mit ihm. Ein Grund mag sein die Ablehnung, weil den Erwartungen der Zuhörer nicht entsprochen wurde. Oder aber, als Jesus sagte, dass man sein Fleisch essen und sein Blut trinken muss, das hat womöglich auch viele erschreckt. Dabei handelt es sich natürlich nicht um Kannibalismus, also die Menschenfresserei, sondern zeigt die Radikalität dieser Entscheidung. Aus einem Fern von Jesus wird ein Ganz für Jesus. Bei seinen Jüngern war das so. Da sprach Jesus zu den Zwölfen, wollt ihr etwa auch weggehen? Simon Petrus antwortete ihm, Herr, zu wem sollten wir gehen? Du hast Worte ewigen Lebens und wir haben geglaubt und erkannt, dass du der Heilige Gottes bist. Ich kenne einen, der bei jeder Gelegenheit, wo wir uns treffen, über meinen Glauben spottet. Und zwar nicht sanft, sondern wirklich direkt. Und das letzte Mal, als ich ihn gesehen habe, da habe ich ihm gesagt, wissen Sie, ich werde im nächsten Monat 77, ja. Wissen Sie, sage ich, ich drehe die letzten Runden hier auf dieser Erde. Und da möchte ich Ihnen eines sagen, der Glaube an Jesus Christus ist das Einzige, was mir eine große, große Freude bereitet. Alles, was ich erlebt habe, meine Berufe, meine, das ist alles Geschichte und fällt mehr und mehr über die Tischkante in die Kiste der Geschichte. Aber der Glaube an Jesus Christus, das ist etwas, ich kann es gar nicht in Worte fassen, unbezahlbar, unerklärbar. Brot des Lebens und Brot zum Leben ist nicht gleichbedeutend. Brot zum Leben erhält uns am Leben und muss täglich gegessen werden. Brot des Lebens aber ist immateriell. Man kann es weder kauen noch schlucken. Man kann es auch nicht wiegen oder kaufen. Aber einmal angenommen, das Brot des Lebens, daran teilgenommen durch den Glauben an Jesus Christus, verändert das Leben von Grund auf in alle Ewigkeit. Aus einem geistlich Toten wird ein geistlich Lebendiger. Aus einem geistlich Blinden wird ein geistlich Sehender. Aus einem Heimatlosen wird ein lebendiges Kind Gottes. Es ist empfehlenswert für die, die es noch nicht getan haben, es so früh wie möglich davon Gebrauch zu machen. Amen.